Wir würden einfach gerne noch beten. Geliebter Jesus, ich liebe dich und wir sind hier zusammen, weil wir dich lieben. Du bist unser Herr, du bist Gott, du bist der Sohn Gottes. Du hast uns erlöst und befreit. Wir dürfen deine Liebe erfahren und spüren und es ist so gut, Jesus. Danke, dass es uns so gut geht. Und ich bete einfach heute Morgen, dass ich einfach genau das weitergebe, was du heute uns sagen möchtest. Und ich bete, Herr, dass ich nichts Eigenes sage, sondern nur, was du sagen möchtest. Und ich bete, dass jeder Einzelne einfach berührt wird in seinem Herzen, dass du selber zu ihnen sprichst durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig predigen kann, weil ich bin so aufgewühlt vom Lobpreis. Ja, das ist so eine gigantisch gute Zeit. Ich hoffe, euch geht es genauso. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, wir brauchen da später unbedingt nochmal so einen Nachschlag. Also ich merke so ganz, ich spüre so in mir. Ich habe noch gewartet, bis ich tanzend nach vorne gehe. Und also ihr könnt euch schon mal nochmal Gedanken machen. Ich brauche einen Nachschlag. Ja, weil es ist Grund zur Freude. Erntedank. Meine Erfahrung mit Erntedank letzte Woche war katastrophal. Ich wollte in den Gottesdienst fahren aus Dommelstadel und ich kam bis zum Feuerwehrmann und hat mich angehalten und hat gesagt, stopp, nicht weiterfahren, warten, 10 Minuten mindestens. Der Umzug von Erntedank geht ums Dorf. Ich dachte, Erntedank ist nächste Woche. Kann man denn da nichts machen? Nein, in der katholischen Kirche ist es schon letzte Woche gewesen. Haben die Erntedank gefeiert. Und so saß ich im Auto und war nicht sehr erfreut darüber, dass ich nicht so schnell zum Gottesdienst komme, wie ich das gerne wollte. Und dann dachte ich mir so, warum müssen die denn jetzt Erntedank feiern? Das geht nicht. Ich muss zum Gottesdienst. Und dann kam er so, und dann sehe ich die, wie die alle so vorbeigehen und auch die Kinder und so. Und dann denke ich mir, naja, die machen das, um Gott Danke zu sagen. Und ich sitze hier im Auto und bin voll genervt, dass ich nicht weiterfahren kann. Da dachte ich, okay, Gott, ich muss jetzt mein Herz zur Ruhe bringen und sagen, Gott, ich will mich mit denen heute auch schon freuen, dass sie heute schon Erntedank feiern. Mich hat das dann aber sehr beschäftigt, weil Erntedank, wir feiern es einmal im Jahr, aber ich habe mich nie tiefer damit beschäftigt, warum feiern wir eigentlich Erntedank, was ist der Sinn dahinter, was steht denn dazu überhaupt in der Bibel? Gar nichts im Neuen Testament. Und ich möchte euch einfach in eine Geschichte, eine Begebenheit mit hineinnehmen aus Nehemia. Da haben die nämlich sowas Ähnliches gefeiert. Und zwar die Juden, die kennen schon ein Fest, wo man zusammenkommt und Gott die Ehre gibt für all das, was Gott hat wachsen lassen. Und es ist das Laubhüttenfest oder das Fest der Erstlingsgabe. Feiern wir aber als Christen gar nicht. Sondern das Erntedank wurde erst mehrere Jahrhunderte später eingeführt, weil man nämlich am Anfang gesagt hat, alles, was von den Juden kommt, das ist kategorisch einfach erstmal schlecht und das wollen wir nicht mehr und das feiern wir auf jeden Fall, wenn, dann anders. Ja? Und deswegen gibt es andere Zeiten, wo das Passafest gefeiert wird, was bei uns Ostern ist und Weihnachten und so weiter und so fort. Und auch so das Laubhüttenfest wurde bewusst erstmal abgesägt und hat dann später wieder etwas erschaffen, eben das Erntedankfest, was so ein bisschen anklingt, aber doch eben etwas anders ist. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, das, was die Juden, also was auch Jesus damals gefeiert hat, nämlich das Laubhüttenfest. Genau, wenn ich ein Glas Wasser haben könnte, wäre das total genial, weil ich habe mich ziemlich verausgabt beim Tanzen, außer Rand und Band fast. Genau, und zwar Nehemia Kapitel 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne mit aufschlagen. Ich habe heute leider keine Folien mit dabei. Wir haben schon zwei Tagen kein Internet und ich konnte nichts verschicken, nichts vorbereiten, um das dann zu versenden. Genau, Nehemia Kapitel 8, ab Vers 13. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten, so dass sie verkündigten und durch alle ihre Städte und durch Jerusalem den Ruf ergingen ließ: Geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Da zog das Volk hinaus und brachte die Zweige herbei, und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach oder in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Söhne Israels hatten es nicht mehr so gehalten seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang. Und am 8. Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Vielen Dank. Genau. Also, da sieht man schon einen großen Unterschied, ne? Die haben 7 Tage gefeiert und am 8. Tag dann nochmal einen Festgottesdienst gemacht. Also wenn wir Christen Erntedank feiern, dann ist auf jeden Fall nicht das Laubhüttenfest, weil es ist schon mal verkürzt auf einen Vormittag oder für einen Tag, ja? Und, haben wir gerade gelesen, die sind losgezogen, haben überall eben sich Material gesucht, um Hütten zu bauen, Laubhütten. Und haben da 7 Tage lang drin gewohnt. Genau. Ich vermute mal, jeder von euch wohnt in einer festen Hütte. Vielleicht bei den Rangers sind ja heute einige da. Vielleicht haben die vielleicht im Zelt gewohnt am Wochenende, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, weil ich glaube, die ganzen Veranstaltungen sind schon vorbei, die ganzen Camps. Das wäre vielleicht noch ein bisschen ähnlich, aber auf jeden Fall, die haben in Laubhütten gewohnt. Und sie hatten dabei eine sehr, sehr große Freude. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie das Wort Gottes, wenn wir das lesen und umsetzen, wie es echt richtig große Freude in uns hervorrufen kann. Und es ist total wichtig, weil die Freude am Herrn, das ist unsere Kraft, das ist unsere Power. Was war da passiert? Josua hatte das verheißene Land eingenommen. Und vor Josua hat ja Mose das Gesetz Gottes bekommen. Und er hat das ganze Volk Israel gelehrt über all die Feste, die sie halten sollten, und somit auch über das Laubhüttenfest. Und können wir vielleicht gerade mal lesen. Ich lese es euch mal vor aus 5. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Und das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. An dem Ort, den du erwählen wirst, am Tag der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor den Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Soweit der Text aus Mose. Also Gott spricht durch Mose an das ganze Volk Israel. Sie sollen eben das Laubhüttenfest feiern, voller Dankbarkeit, weil Gott Segen gegeben hat an dem, wo sie gearbeitet haben. Da, wo sie ihre Hände schmutzig gemacht haben und mit dem Schweiß ihres Angesichts die Ernte eingeholt haben und einfach diese ganzen Sachen gemacht haben. Und Gott sagt eben, hey, und wenn du arbeitest, ich gebe meinen Segen dazu. Und einmal im Jahr sollst du ein richtiges Fest davon feiern. Und seien wir doch mal ehrlich, oder? Arbeit ist nicht immer nur schön und immer nur einfach. Es gibt Zeiten, da ist es wirklich richtig schwer. Und da hat man vielleicht sehr schwierige Kunden oder sehr schwierige Schüler oder Das hätte ich fast gesagt, schwierige Gemeindemitglieder, aber die gibt's ja nicht. Da gibt's alle möglichen Sachen, harte Arbeit, wo man wirklich sehr mit dem Körper richtig arbeiten muss und ist anstrengend und man schwitzt und man verletzt sich vielleicht sogar bei der Arbeit oder was auch immer. Es gibt viele Situationen, wo die Arbeit Spaß macht und es gibt viele Situationen, wo sie vielleicht eben echt schwer ist und wo man vielleicht auch sehr viel arbeiten muss, damit es vielleicht gerade so reicht. Und dennoch sagt Gott, hey, du tust das, was du tun sollst, indem du mit deinen Händen arbeitest oder vielleicht ist manche arbeiten vielleicht ein bisschen mit dem Kopf oder so, ist egal, aber da, wo du arbeitest, ich will das segnen und dann komm zusammen und feier ein Fest, weil ich gebe dir Segen mit dazu. Und wenn ich euch so anschaue, ja, dann ist das tatsächlich passiert, so im letzten Jahr. Jeder hat irgendwie was zum Anziehen, keiner sitzt ohne was da und die meisten sind gut ernährt, manche ein bisschen mehr, so wie ich, aber uns geht's gut. Die Bibel sagt, wenn wir genügend haben zum Anziehen und zum Essen, dann sollen wir dankbar sein und uns daran genügen. Weil das ist, was wir brauchen zum Leben. Wenn ich jetzt auf den Parkplatz schauen könnte, könnte ich gucken, okay, was habt ihr alles für Autos oder so. Aber das ist nicht etwas, wo die Bibel sagt, das brauchst du, damit es dir gut geht. Es ist halt von Vorteil. Ja? Und es ist schön, ein Auto zu haben, vor allem, wenn es auch noch funktioniert. Es ist, und man weiß, man kann lange Strecken fahren, ohne dass es kaputt geht. Es ist super. Aber um unser Leben, wir dürfen Gott so dankbar sein. Hey, du lebst, du hast genügend zum Anziehen, du hast genügend zum Essen. Das ist wunderbar. Das ist super. Und dann heißt es auch noch, wenn ihr zusammenkommt und feiert, dann feier mit allem, die mit dir dazugehören. Ja, mit deinen Kindern. Sklaven haben wir vielleicht so nicht mehr in unseren Haushalten. Aber vielleicht bist du ein Angestellter und du hast Angestellte und ihr habt einfach gut gewirtschaftet. Hey, dann kannst du sie Anteil haben lassen an dem, was der Herr getan hat, wo sein Segen gekommen ist. Ja? Ich habe einen Freund und wir haben früher oft zusammen gebetet, wie ich noch im Chiemgau gewohnt habe. Und er hat eine Firma, kauft Fliesen. Und war so kurz die Zeit, bevor er das Geschäft übernommen hat und er hat gesagt, hey Benjamin, also ich würde das Geschäft gerne übernehmen, aber das soll dann auch richtig laufen, es soll richtig brummen, weil sonst arbeite ich ganz viel, ne? Als Selbstständiger arbeitet man ständig und alles macht man selbst und dann soll irgendwie auch was bei rauskommen, weil sonst kann ich woanders arbeiten gehen und mir geht's genauso gut. Also es muss sich schon lohnen und er hat gesagt, ich möchte einfach auch wirklich in das Reich Gottes investieren mit dem Segen, den Gott gibt. Und dann haben wir immer wieder zusammen gebetet. Vor allen Dingen, wenn so eine Zeit war, wo wenig Kunden da waren. Dann haben wir gebetet und haben dann einfach erlebt, Gott schenkt so einen Segen in der Firma. Wir beten, 1-2 Tage später, 10 Kunden an einem Tag, was noch nie vorgekommen war, die was gekauft haben. Also 10 Kunden, die reinkommen schon und rumschauen, aber 10 Kunden, die reinkommen und was kaufen, das war bis dahin noch nicht passiert. Und so kann Gott einfach total Segen schenken. Wir haben das auch immer wieder erlebt. Ich habe das persönlich nicht mit einer Firma erlebt, aber ich habe das erlebt so, wenn ich gemerkt habe, Mensch, irgendwie, ich bräuchte den Segen vom Herrn, dass ich bete und er öffnet die Türen auf irgendwelche Art und Weisen, dass ich entweder eine Arbeit bekomme, wo ich Geld verdienen kann oder dass jemand kommt und sagt, hier, ich habe den Eindruck, ich möchte einfach mal 500 Euro geben oder so. Ja? Das ist schon cool, weil Gott liebt mich. Er sieht, ich brauche einen Segen. Und es ist nicht so, dass ich faul bin, sondern ich mache das, was der Herr sagt, dass ich tun soll. Und er öffnet seine Schleusen und er segnet auf viele verschiedene Arten und Weisen. Manchmal gibt es auch ganz andere Arten, ja? dass jemand kommt und sagt, hey komm, ich will dich unterstützen, ich will dir helfen, deine Arbeit. Und so gibt es so ganz viele verschiedene Kanäle, die Gott benutzt, um dich zu segnen. Ja? Ich hätte fast gesagt, aus allen Rohren soll es rausschütten über dir. Denn so ist dein Gott. Und er macht es, weil er dich liebt. Und er sagt, weil ich dich liebe und weil ich mit dir die Gemeinschaft haben will, komm, lass uns einmal im Jahr so richtig volles Rohr feiern, ja, volle Kanone, außer Rand und Band. Und deswegen finde ich das ganz gut, was der Klaus gesagt hat, halt es nicht zurück, diesen Tanz, den du innerlich so tanzen möchtest vor Freude, dass dein Gott da ist und dass dein Gott dich versorgt und dass er es wirklich gut mit dir meint. Und ich fand auch das Lied so toll, ne? Du bist gut. Und das wünsche ich mir so, dass es so tief in unser Herz reingeht, dass egal was im Leben passiert, dass wir immer sagen können, Gott, du bist gut. Und ihr Lieben, es gibt viele Situationen, die sind überhaupt nicht schön. Und die sind schrecklich und die sind sehr schmerzhaft. Und es passieren schlimme Dinge, weil wir in einer schlimmen Welt leben. Und trotzdem endet es niemals, dass Gott es total gut meint mit uns. Und dass Gott es total gut meint mit dir. Ja, es passieren fürchterliche Dinge, die man niemandem wünschen möchte. Aber Gott hört nicht auf, gut zu sein. Er hört nicht auf, gut zu sein. Er bleibt gut. Er bleibt der Allerbeste. Und er will es dir auch immer wieder zeigen. Er meint es gut mit dir. Und manchmal ist es so, dass wir einfach wirklich so den Blick verlieren, dass Gott wirklich so gut ist. Und dann kommt der Feind rein. Und du hast vielleicht eine Enttäuschung erlebt und dann kommt der Feind rein und er flüstert dir total viele Dinge ins Ohr. Genauso wie Eva damals, die Schlange. Sollte Gott wirklich gut sein? Komm, dich hat er doch vergessen. Hey, das, was du dir geleistet hast, da bist du es aber raus aus dem Segen Gottes. Das sind Lügen des Feindes. Ich liebe das Lied vom Simon. Satans Lügen glaube ich nicht, denn du bist es, der die Wahrheit spricht. Und alles, was an Lüge dagegen kommt, dass Gott nicht gut ist, hey, schmeiß es raus aus deinen Gedanken. Die sind manchmal total hartnäckig. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und sowas machen wie Erntedank und sagen, wir feiern richtig Gottes Güte und Gottes Segen. Und was immer sich da festgesetzt hat an Gedanken, dass Gott nicht gut wäre oder dass er dich vergessen hat oder dass er mit dir knickrig wäre oder was auch immer, schmeiß es raus. Lass es nicht zu, dass diese Gedanken dein Hirn verunreinigen. Wenn ich Christ geworden bin, haben manche gesagt, jemand hat dir irgendwann irgendwie das Gehirn gewaschen. Ich sagte, ja, das war absolut notwendig, es war sehr dreckig, weil es sind so viele Lügen drin. Und mit diesen Lügen in deinem Kopf kannst du Gott nicht begegnen, weil du keinen Glauben aufbauen kannst. Der Glaube, ne, kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und das Wort des Gottes ist die Wahrheit. Und da entsteht Glaube. Und mit falschen Gedanken über Gott kannst du ihm nicht glauben. Kannst du nicht hineintreten in seine Gegenwart und kannst dir all die Segnungen, die da sind, nicht abholen. Und deswegen spricht Gott immer wieder. Erinnere dich daran, was ich getan habe. Feiere den Segen, den ich für dich habe. Erneuere deinen Sinn gemäß dem Worte Gottes. Okay, zurück zu Mose. Also er empfängt das Gebot oder die Aufforderung, das Fest der Laubhütten zu feiern. Und dann kommt Josua und sie nehmen das verheißene Land ein. Und dann hören sie auf, dieses Fest zu feiern. Feiern es einfach nicht mehr. Und ich habe lange Zeit über Josua gepredigt. Sie sollten das ganze Land einnehmen. Und sie haben es so weit geschafft, dass alle Grenzen gesichert waren. Und aber es waren noch Teile übrig, da wo zwar sie die Herrschaft hatten, aber in dem Land oder in dem Bereich selber gab es immer noch Leute, die den Israeliten widerstanden haben und die hätte jeder Stamm einfach ausmerzen sollen, rausschmeißen sollen, vertreiben sollen, damit sie ihr Land einnehmen. Klingt vielleicht brutal, kann ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, aber es ist einfach, wo Gott sagt, dieses Land ist für das Volk Israel und deswegen nehmt es ein. Es ist euer Erbteil. Und sie haben es nicht gemacht. Und ich finde es interessant, sie haben auch aufgehört, das Fest der Laubhütten zu feiern. Sie haben aufgehört, sich immer wieder daran zu erinnern, dass Gott total mächtigen, starken Segen gibt. Dann kam die Zeit der Richter. Und dann kam die Zeit, wo sie Könige wollten. Sie hatten einen schlechten König, König Saul, dann hatten sie einen guten König, König David. Und danach ging es richtig bergab. Und nach dem König Salomo, kam die Trennung des Reiches und haben sie immer mehr verstrickt in Sünde und in allen möglichen Sachen, wo Gott ganz klar gesagt hat durch die Bücher Mose, so sollt ihr nicht leben. Und nach einer gewissen Zeit, Gott hat eine lange Gnadenzeit gehabt mit Israel, kam das Gericht. Zuerst wurde das Nordreich in Gefangenschaft gebracht und dann auch Juda, das Südreich. Und dann sind sie eben gefangen in Juda über 70 Jahre und plötzlich spricht Gott wieder und sagt, kommt nach Hause, kommt zurück, nach Juda, kommt zurück nach Jerusalem. Und das ist eben genau das, was Jerubabel macht. Er führt viele Israeliten aus der Gefangenschaft zurück nach Israel, zurück nach Juda, zurück nach Jerusalem. Und dann kommt Nehemia und empfindet total stark, hey, die Stadtmauer Jerusalems muss wieder aufgebaut werden. Und dann kommt noch Esra, der Schriftgelehrte, und sie arbeiten zusammen, um das Volk Gottes wieder zu festigen und zu stärken, um Jerusalem als Stadt wieder zu stärken. Genau in dieser Zeit ist eben diese Geschichte aus Nehemia 8. Und Esra, da gibt es diese eine Stelle, wo er heißt, es ist Schriftgelehrte, er studierte das Wort Gottes, er hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und dann hat er es getan, selber umgesetzt und dann hat er es drittens anderen weitergegeben. Und in diesem Weitergeben stehen wir. Er hat das Volk Gottes zusammengesammelt an einem Tag, am ersten Tag des siebten Monats, und die haben das Gesetz vorgelesen, die Bücher Mose. Und das ganze Volk war total erschrocken, weil sie plötzlich festgestellt haben, Mensch, all die Dinge haben wir nicht gemacht. So klar, dass wir in der Gefangenschaft gelandet sind. Und sie waren bestürzt und erschrocken darüber, dass sie keine Erkenntnis hatten von Gott, keine Erkenntnis hatten von den Wegen Gottes. Und sie waren alle total traurig. Und dann hat Esra ihnen aber gesagt, den Leviten, die sollen das Volk trösten, denn das Wort Gottes ist zurückgekommen an seinen Platz. Sie haben das Wort Gottes wieder gehört. Und sie sollen jetzt nicht mehr länger traurig sein, sondern sie sollen fettes Essen und süße Getränke trinken. So sagt es die Bibel. Und sich freuen, weil das Wort Gottes wieder den ersten Platz eingenommen hat. Und dann eben heißt es hier, und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Das heißt, die haben sowas gemacht wie ein Riesenhauskreis, Riesenhausgruppe. Die haben zusammengesessen und haben das Wort Gottes studiert. Und deswegen, was der Joachim gesagt hat, ist so wichtig, dass wir uns auch unter der Woche treffen in kleinen Gruppen und das Wort Gottes uns nehmen und studieren. Oder man nimmt die Predigt vom letzten Sonntag, wo das Wort Gottes gepredigt wurde, und man studiert es nochmal, geht es nochmal durch und verstoffwechselt es. Und dann kommt eben das Wichtige, nachdem er das Wort studiert hat, es auch umzusetzen. Ohne das Wort Gottes umzusetzen, bringt es nichts. Weil du bläst nur deinen Kopf auf und du kommst daher als ein ganz Gescheiter, aber es verändert nicht dein Leben, sondern es verändert sich dann erst dann dein Leben, wenn du das Wort Gottes auch umsetzt in deinem Leben. Und das haben sie eben gemacht. Sie haben das gelesen, genau diesen Text, oder vielleicht aus 3. Mose, da steht auch nochmal was drin vom Laubhüttenfest. Sie haben das gelesen und haben gesagt, okay, das Wort Gottes sagt, wir müssen in Laubhütten wohnen und deswegen geht durchs ganze Reich und sagt allen Menschen, baut euch Laubhütten, wohnt darin. Stellt euch das mal vor. Hast vielleicht, bist vielleicht 30 Jahre alt und hast 27 oder 28 Jahre lang in der Gefangenschaft gelebt und hast dort in einem Haus gelebt, weil Ezekiel hat ja gesagt, sie sollen sich Hütten bauen, weil die Zeit wird länger dauern, bis sie wieder zurückkommen nach Juda. Also hast du da deinen Weinberg angebaut und dort gelebt und dein Haus gehabt, und dann kommt die Rückführung, gehst mit Zerubabel mit oder mit Nehemia nach Jerusalem und baust dort die Stadt wieder auf, die Stadtmauer, und lebst dort endlich wieder in dem Land, wo du hingehörst. Und dann heißt es, geh in die Berge, hol dir ein paar Zweige und dann bau dir eine schöne Laubhütte. Und dann wohne mal da drin. Sie haben das gemacht, weil sie so eine Freude hatten, dass das Wort Gottes wieder in ihrer Mitte war. Warum sollten sie in Laubhütten wohnen? Das steht eben in dem Text drin, aus 3. Mose. Da heißt es, sie sollen 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. So, Gott wollte, dass sie in Laubhütten wohnen, um sich daran zu erinnern, hey, wir waren einst gefangen in Ägypten, aber der Herr hat uns rausgeführt. Und sie hatten es vergessen. Sie kommen wieder in Gefangenschaft nach Babylon. Und Gott führt sie wieder raus und setzt wieder dieses Fest ein und sagt, wohnt wieder in Laubhütten und denkt daran, Gott hat dich befreit aus dem Land Ägypten, aus der Gefangenschaft und jetzt aus Babylon. Er hat dich rausgeholt. Und in dieser Zeit in der Wüste hat der Herr sie begleitet. Er hat sie geführt und geleitet. Er hat sie versorgt mit Manna. Ihr erinnert euch, sie sind umhergezogen, da war keine Zeit zu säen und zu ernten. Und es kam Manna von oben. Und sie konnten essen von diesem Manna. 40 Jahre lang. Da waren sie irgendwann mal sauer und dann gab es Wachteln, gab es Fleisch und so. Und Gott hat sie versorgt. Und sie sollten nicht erinnern, Gott ist derjenige, der dich versorgt. Sogar in den Wüstenzeiten. Auch in den Wüstenzeiten ist der Herr da. Und wenn wir Erntedank feiern, und vielleicht gehst du gerade durch eine Wüstenzeit durch, erinnere dich trotzdem daran, der Herr ist gut. Hey, und du lebst noch. Du hast was zum Ansehen, du hast was zum Essen. Freue dich daran. Und sei dir auch sicher, die Zeit der Wüste geht auch wieder vorüber. Denn der Herr führt dich heraus aus der Gefangenschaft und auch heraus aus der Wüste in dein verheißenes Land. Und wenn du in dein verheißenes Land kommst, dann hört zwar das Manna auf, aber dann darfst du ernten. Und als erstes darfst du ernten, wo du nicht gesät hast. Wie die Israeliten aus der Wüste ins verheißene Land kamen, hatten sie ja nicht erst ein Jahr dort gewohnt und haben erstmal gesät und dann geerntet, sondern sie kamen rein und konnten essen von dem Ertrag, der schon da war, von dem Ertrag des Landes. Und das finde ich so schön, wir sind ja umgezogen vor einem Jahr und da war wir haben einen Weinstock bei uns, den habe ich nicht gepflanzt und der ist schon riesengroß und da haben wir diese herrlichen Trauben. Und dieses Jahr sind die einfach bombastisch süß und lecker und viele. Wir haben sie sogar geschützt vor den Vögeln. Und die sind einfach so gut. Und es war für mich wirklich so ein Bild. Ich darf da ernten, wo ich nichts getan habe, wo ich nicht gearbeitet habe. Ich habe ihn nicht gepflegt, gar nichts. Ich habe da nur mal so ein Netz drüber geschmissen, damit die Vögel nicht alles wegpicken. Und dann denke ich mir, wow Gott, du bist so gut. Du beschenkst mich, sogar in Dingen, wo ich eben nichts machen, auch gar nichts machen konnte. Jetzt habe ich mich irgendwie ein bisschen verheddert. So. Die Israeliten, sie feiern das Laubhüttenfest, wohnen da drin und es heißt so, es muss so sein, dass die Sterne durch das Laub sichtbar sein müssen, um sich daran zu erinnern, eben genau damals waren wir auch war ein offener Himmel, ja, und als ein Zeichen dafür, dass Gott sie geführt hat. Und dann heißt es eben, sie kommen zusammen, machen das und es war eine sehr, sehr große Freude in dem Volk. Und ich frage mich so, warum? Sie kamen gerade zurück, es war dieselbe Situation. Sie hatten nicht ansehen können und sie feiern das Fest. Und ich glaube einfach dadurch, dass sie umgesetzt haben, was das Wort Gottes sagt, haben sie eine absolute Freude Gottes erlebt. Indem sie sich neu erinnert haben, was ist es, was Gott alles für mich getan hat, haben sie eine enorm starke Freude erlebt. Und vielleicht bist du eben heute Morgen da und dir geht es so wie mir letzten Sonntag im Auto vor dem Feuerwehrmann. Und dir fällt gar nicht so viel ein. Was könntest du eigentlich danken? Wo soll ich jetzt auch noch dankbar sein? Vielleicht hast du ein richtig schlechtes Jahr hinter dir. Dann möchte ich dich einfach ermutigen. Sprich mit Gott. Sprich mit dem Heiligen Geist. Und lass dir Sachen zeigen, wo er dich beschenkt hat. Wo er dich geküsst hat. Wo er dich getröstet hat. Wo er dich gestützt hat. Wo er dich getragen hat. Ich möchte noch auf eine weitere Sache eingehen, weil wir waren jetzt eben die ganze Zeit beim Laubhüttenfest und ich habe vorhin schon gesagt, Jesus war ja auch ein Jude und auch Jesus hat das Laubhüttenfest gefeiert. Und im Johannesevangelium können wir das nachlesen, Johannesevangelium Kapitel 7. Und da wird eben beschrieben, wie Jesus zu dem Laubhüttenfest geht und er versteckt sich dort, weil er erstmal gar nicht groß in Erscheinung treten will. Und dann heißt es aber, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innersten, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Und es ist interessant, der achte Tag von diesem Laubhüttenfest ist nämlich genau der Tag, wo das Wort Gottes nochmal verlesen wird. Im Judentum lesen sie da aus dem Buch Prediger. Und damals bei Esra, da haben sie ja eben keine Ernte gehabt und da haben sie jeden Tag vom Wort Gottes vorgelesen. Vers 18 hieß es eben, und man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten. Und am letzten ist eben diese Festversammlung und da steht Jesus auf und sagt eben, wer Durst hat, der komme zu mir. Wer Durst hat, komme zu mir. Wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Warum sagt Jesus das am letzten Tag dieses Laubhüttenfestes, an dem Punkt, wo das Wort Gottes verlesen wird? Weil Jesus uns hinweisen möchte, hey, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, und Jesus ist ja das Wort Gottes, wenn wir neu zurückkommen zum Wort Gottes, es studieren, es aufnehmen, wenn wir das Wort Gottes umsetzen in die Tat, hey, dann fließen Ströme lebendigen Wassers. Dann wirst du erquickt und erfrischt. Und Freude ist vor seinem Angesicht. Ich möchte euch mal vorlesen, welche Bibelstelle Jesus da zitiert. Und zwar ist sie aus Jesaja 48, Vers 11. Dann heißt es, dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Der Vers aus Jesaja, finde ich, ist der Hammer. Ich lese ihn euch nochmal vor. Dann wird dich der Herr beständig leiten, wie damals die Israeliten. So will er dich leiten. Er will dich beständig leiten. Und dir selbst in Dürrezeiten, wir haben vorhin gesagt, die gibt's, selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er will dein Herz bewahren. Und ich glaube zutiefst, dass es eben diesen Riesenunterschied macht. Wir gehen alle durch schwierige Zeiten. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, unser Herz kann in Frieden bleiben bei ihm. Dass Jesus Christus selbst, der Anker ist unserer Seele, dass unser Herz nicht erschrickt und nicht voller Furcht ist und nicht voller Angst ist, weil wir wissen, der Gott, der gut ist und der schon immer gut war und der immer gut bleiben wird, der ist mit mir und er ist für mich. Und wenn er für mich ist, wer könnte gegen mich sein? Er leitet mich, er begleitet mich, er tröstet mich und er bringt mich wieder raus. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst. Das ist doch mal ein Hammerbild. Ich habe noch nie den Garten so oft gegossen wie in diesem Sommer. Ging es euch auch so? Es war so unglaublich super schön warm. Ich fand's herrlich. Aber die Blumen, die haben manchmal ganz schön den Kopf hängen lassen. Und da haben wir viel gegossen. Und das Wort Gottes sagt, er will dich erfrischen, er will dich erquicken und du sollst sein wie ein bewässerter Garten. Egal wie sehr die Hitze auf dich prallt, du sollst sein wie ein bewässerter Garten. Stehen in Saft und Kraft. Und bist wie eine nie versiegende Quelle. Du bist wie eine nie versiegende Quelle. Das greift Jesus auf und sagt, alle, die ihr dürstet, kommt zu mir. Kommt zu mir, kommt zurück zum Wort Gottes, kommt zurück zum Gesetz Gottes, kommt zu mir, lernt von mir. Gibt die in Matthäus 11. Ich bin sanftmütig und Herzen demütig. Ich werde dir Ruhe geben für deine Seele. Kommt zu mir. Und ihr werdet lebendiges Wasser bekommen. Sturzbäche lebendigen Wassers fließen aus deinem Innersten. Eine Quelle, die niemals aufhört. Es kommt dadurch, dass wir zu Jesus kommen, zu dem Wort Gottes. Und ich finde es total spannend, weil der Vers fängt ja an mit in Jesaja 58 mit: Dann wird der Herr dich beständig leiten. Und da gibt es ein paar Verse davor, auf das sich das dann bezieht. Und die möchte ich euch mal ein paar davon vorlesen. Da heißt es ab Vers 3: Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle euren Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sack, Tuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, unrechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen: Hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böse reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Aus diesem Kontext ist dieser Vers, was nichts anderes heißt: Da haben Menschen angefangen zu fasten, weil es gut und richtig ist, aber sie haben das Fasten zu etwas gemacht, was nur noch leere Tradition ist. Es ist nur noch eine Hülle. Ja? Es ist nichts weiter als: Okay, wir tun das, ja, da tut man Sacktuch und Asche und so weiter und so fort und man gibt sich fromm, aber das Herz ist gar nicht mit dabei. Und das, was das Wort Gottes sagt, nämlich: Gib dem, der hungrig ist, den Fremdling, dem Elenden, bring in dein Haus, gib dem, der nichts anzuziehen hat und so weiter und so fort. Das ist die Grundlage des Wortes Gottes, der Gesetze Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Und all dieses Getue bringt dir gar nichts, wenn das nicht das Zentrum ist. Die Nächstenliebe, dem Nächsten zu helfen. Und dann heißt es ihm: Hey, wenn du das tust, du bist ein bewässerter Garten. Eine Quelle, die niemals aufhört. Und genau das ist, was Jesus sagen möchte: Hey, komm zurück zum Wort Gottes. Komm zu mir, denn ich bin das Wort Gottes. Und ich will euch geben genau dieses lebendige Wasser. Und es soll sprudeln aus euch. Aber es ist nicht eine Sache, wo es einfach heißt: Ja, okay, ich komme nach vorne bei so einem Aufruf und ich lasse für mich beten. Sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes wieder in das Zentrum rücken. Ja, dass das Wort Gottes lebendig ist in uns. Dass wir es studieren, aufnehmen, erkennen in der Hausgruppe, in deiner privaten Zeit, im Gottesdienst. Es umsetzen in unserem Leben. Und dann wirst du erleben, wie es sprudelt aus dir. Wie es herausfließt aus dir. Weil das ist genau der Punkt, wo eben Gott sagt: Du kommst zu mir. Ich vergebe alle Schuld. Ich reinige dich. Ich gebe dir die Gabe des Heiligen Geistes, die Power und die Kraft, das Gesetz Gottes voll auszuleben. Und daraus kommt eine unendliche Freude, weil wir vor Jesus sind, sein Wort erkennen, ihn erkennen. Psalm 16 heißt es: Fülle von Freuden ist vor seinem Angesicht. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und unsere Stärke. Und ich lese nur einen Vers vor, als dem ich schließen möchte. aus Psalm 119 ist ein Loblied Davids auf das Wort Gottes und auf sein Gesetz. Und diesen Vers 14 habe ich mir in meine Bürotour geschrieben, weil ich den so gut finde. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Ich lese ihn euch nochmal vor. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Und ich möchte euch einfach einladen, einfach darüber nachzudenken, so, hey, ist meine Freude, den Willen Gottes zu tun, ist es größer als alles, was man besitzen kann? Und wenn es nicht ist, geh mit Gott ins Gespräch. Lass dich führen und leiten. Und hol dir das neu ab von Gott. Sein Wort in das Zentrum deines Lebens zu stellen, studieren, umsetzen und diese Freude zu erleben. Amen.